Radio Jade, Bürgerfunk.
Hallo und guten Abend in der 68. Sendung des Netzwerks Energiedrehscheibe. Ich bin Stefanie Eilers, die erste Vorsitzende des NABU Wilhelmshaven. Wie versprochen geht's weiter mit dem Thema Bienen heute. Und Peter Bünding ist da als Hautflüglerbeauftragter des Landkreises Friesland und der Stadt Wilhelmshaven. Ich habe nachher einen Knoten in der Zunge. Und ich hatte mich vorbereitet auf die Sendung. Du wirst mich gleich wieder einfangen wollen. Zweite Stunde hatten wir gesagt, wollen wir über wilde Bienen reden. Da habe ich Mauerbienen, Seitenbienen, Sandbienen, Maskenbienen, Blattschneiderbienen, Wollbienen, Hummeln, Schmalbienen, Scherenbienen, Wespenbienen, Pelzbienen. So, jetzt kommst du, wilde Biene.
Ja, da gehören natürlich noch Sandbienen und diverse andere dazu, auch parasitäre Varianten und. Also wir haben roundabout 570 Bienenarten, über die wir hier in Deutschland reden können. 80 davon sind alleine die Hummeln, die dazu gehören, die auch ja unter die Bienen laufen. Und von den vielen, vielen Bienenarten, die wir haben, sind nur 10 diese Völkerbildenden, die wir als Honigbienen kennen. Aber es gehört zu den Hautflügeln auch dazu, die Hornissen und die Wespen, die ja auch in diesem Bereich sind. Und ich möchte einen kleinen Rundumschlag machen, dass ich die auch mit unter den Schutz nehme. Wespen sind viel verkannter, als die meisten denken. Wir haben 30 Arten etwa und nur 2 davon sind diese Nervigen, die auch an den Tisch kommen. Die meisten Wespen, die wir bei uns hier wahrnehmen oder eben auch nicht wahrnehmen, sind sehr friedlich. Und eine der friedlichsten tatsächlich, weil sie auch zu den Wespen gehört, ist die Hornisse. Eine Hornisse könnte man, wenn man möchte, eigentlich vorsichtig ohne weiteres so aus sich auf die Hand setzen lassen. Die ist so groß, dass sie so viel Selbstbewusstsein hat, dass sie eigentlich gar nicht angreift. Man sollte nur nicht zu dicht an die Völker rangehen. Also wenn man dichter als 4 Meter an ein Hornissenvolk rangeht, muss man sich nicht wundern, dass sie die Brut verteidigen und damit attackieren. Und das ist dann halt auch unangenehm. Aber diese alten Sprüche, 7 Stiche töten ein Pferd und 3 Stiche töten einen Menschen, das stimmt nicht ganz. Das Interessante bei einer Hornisse ist, die kann ihr Gift dosieren. Also die kann bestimmen, wie viel sie an Gift an den jeweiligen Gegner übergibt.
Das heißt, ein kleiner Spritzer und der Mensch rennt heulend weg und damit ist das Problem gelöst, oder?
Ja, genau. Also bei Menschen, der ist so groß, das weiß die Hornisse auch, da will die Hornisse nur darauf aufmerksam machen, dass sie da ist. Aber sie will den Menschen ja nicht töten oder als Beutetier nehmen. Das ist dann eher bei den kleineren Lebewesen, wo die Hornisse auf das Gift angewiesen ist.
Okay, also wir haben Wespen und wir haben Hornissen. Lass mich eben wissen, wenn du gerufen wirst als Hautflüglerbeauftragter hier in unserer Region, wie oft hast du es mit Wespen zu tun und mit Bienen und was wird da am meisten gefragt?
Ja, tatsächlich in der ersten Hälfte des Jahres, etwa bis zur Mittsommerwende, also bis zum 21. Juni, sind es eher die großen Bienenvölker, die für Überraschung sorgen, also die Schwärme, die sich überall einnisten, die überall auftauchen. Und so ab Mitte Mai etwa, so in dieser Zeit, wechselt das über zu den Wespen, die dann tatsächlich irgendwo auffallen. Und im Spätsommer sind es dann die gleichen Wespenvölker, die man bisher daran noch nicht gemerkt hat, die dann plötzlich lästig werden, weil da bei den Wespen der Trachtmangel einsetzt. Also sie, die Probleme haben, nicht mehr satt werden und deswegen aggressiver werden.
Heute widmen wir uns den Wildbienen und Peter Bünding als Hautflügelbeauftragter ist zu Gast in der Sendung. Nochmal herzlichen Dank, dass du deinen Pfingstmontag für uns opferst heute Abend. Ganz wunderbar. Wildbienen, was brauchen Wildbienen und wo leben die?
Also erstmal, das habe ich natürlich sehr gerne gemacht, dass ich hierher komme. Erstens ist es immer wieder spannend, hier zu sitzen. Und zweitens ist das Thema so unglaublich wichtig. Ja, Wildbienen, die leben eben nicht wie die Honigbiene in einem Volk, zentral zusammen in einer Behausung, die wir beobachten können, so wie das bei Bienen eben üblich ist, sondern die leben ganz vereinzelt in Mauerspalten, in Hohlkörpern, die lang sind, im Sand. Eigentlich leben die dort nicht, sondern die legen dort nur ihre Brut an und sind eigentlich den ganzen Tag unterwegs. Ab und zu kann man es beobachten, dass eine Wildbiene in einer Blüte liegt und dort sich erholt. Das habe ich tatsächlich schon mehrfach auch erlebt, dass im Klatschmohn sich 1 oder 2 Bienen da drin einrollen und mal eben ein bisschen chillen.
Powernap. Bienen-Powernap in der Mohnblüte. Na.
Kann man gut daran beobachten, dass sie ihre beiden Fühler so nach unten kippen. Normalerweise, wenn die Biene wach ist und wenn sie aufmerksam ist, dann sind die beiden Fühler hoch und tasten die ganze Zeit in der Luft rum, weil sie riechen damit. Aber wenn die Fühler nach unten geklappt sind, als wenn die Augenlider runter sind, dann machen die einen Powernap.
Das ist ja cool. Also wir müssen mal auf die Wiese gehen und gucken, wo eine Biene in der Blüte schläft. Okay, das sind dann die Wildbienchen. Und wo lassen die ihre Kinder? Und was machen die anders als die Honigbienen?
Die Honigbiene, da ist es ja nur die Königin, die sich um die Brut kümmert, die, also um die Nachschaffung der Brut und die ganzen Arbeiterinnen, die dann die Brutpflege machen. Bei der Solitärbiene, das sind die Wildbienen in den meisten Fällen, also der größte Teil der Wildbienen, die sorgen für Röhren, also entweder in hohlen Gewächsen, die entweder schon hohl sind oder die ausgehöhlt werden können, weil es leichtes Mark ist, zum Beispiel im Holunder oder ähnlichen Pflanzen oder eben, was wir viel benutzen, um solche Sachen herzustellen, ist der Bambus, der eine große Röhre hat. Da legen sie im hinteren Bereich die Brut für die weiblichen Nachkommen an, dann im vorderen Bereich die Brut für die männlichen und vorne nochmal so eine Art Pseudokammer, damit der Specht merkt, da ist nichts drin.
Also sie tricksen den Specht aus. So?
Ja, die tricksen ihn aus. Und da gibt es halt ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten. Etwa 70% der Wildbienen nutzt den Boden, also Sandböden oder ähnliche Beschaffenheiten, wo sie selber graben können, um dort ihre Röhren reinzubauen.
Wo haben wir denn offenen Sand hier in der Gegend?
Ja, habe ich euch zum Beispiel. Da haben wir uns ja letzte Woche getroffen, da wo die Bundesbahn die Straßen zurückgebaut hat im Zuge des Oldenburger Damms, im Bereich beim TCN, bei der Kreuzung da hinten. Da sind große Wellenflächen geschaffen worden aus grobem Sand. Der Sand ist ganz wichtig, dass er so hartkörnig ist, dass er sich ineinander verhakt und das nicht zum Rieseln gerät. Und wir haben dort im Zusammenhang mit der Bundesbahn einfach riesengroße Flächen geschafft, wo immer wieder Sandwellen drin sind, sodass es steile Hänge gibt, wo die Biene reingehen kann.
Okay, jetzt haben wir gesehen, ist ein bisschen Bewuchs drauf und eigentlich muss sowas dann frei sein, damit die ihren Sand gut sehen, oder wie siehst du das?
Ich denke, dass so wie der Bewuchs jetzt ist, wenn man den Sand immer noch ahnen kann, dann reicht das auch so, dass die Biene ranfliegen kann. Wichtig ist, dass sie durchkommt. Sie muss also mit ihrem Flügelschlag fliegen können. Sie darf da nicht irgendwo hängen bleiben und gegenfliegen. Aber es sollte auch so sein, dass das fest ist, also dass die Erosion verhindert wird und der Sand nicht einfach sich waagerecht als Fläche hinlegt.
Alle, die so ein Areal mal angucken wollen, wir haben sowas auch hier in Kleinwangerooge in Wilhelmshaven. Das ist ein Sandareal, ein Sandmagerrasen, der ist per se geschützt. Und dort sieht man ganz viele Löcher im Boden. Wenn man sich da so aufmerksam mal bäuchlings hinlegt und guckt, dann sieht man auch in den Löchern relativ viel Leben. Denn heute in der zweiten Stunde geht es um die Wildbienen in unserer Region. Und Peter Bünding ist da als Hautflüglerbeauftragter. Wir diskutieren gerade ein bisschen bei uns im Verband, ob Wildbienen und Honigbienen Konkurrenz sind. Kannst du mir mal deine Perspektive auf die Dinge sagen?
Ja, das tue ich doch sehr gerne, weil ich da an der Stelle gerne auch eine Laudatio für die Honigbiene machen möchte. Die Honigbiene durch die einfache pure Menge an Bienen braucht große Trachten, also ein Baum, große Felder mit Raps, das ist für die Honigbiene ausreichend, gerade da sich bedienen zu können. Die Honigbiene erzählt ihren Mitarbeiterinnen im Honigvolk, im Bienenvolk, wo sich große Trachten befinden. Und wenn die wiederkommt und sagt, ich habe hier nur so eine kleine Gänseblume gefunden, kommt mal mit und guckt euch die an, dann sagen die anderen, nee, das ist gar nicht so interessant für uns. Die kommunizieren ja sehr vielfältig, unter anderem den Pollen, den sie mitbringen, daran erkennen sie das. Das heißt, also völkerbildende Bienen brauchen große, große Trachten, die sind für Wildbienen gar nicht so interessant, weil die meistens viel zu weit weg sind. Wildbienen selber gehen eher im nahen Umfeld bis 50 Meter an die kleinen Trachten ran und da brauchen sie unglaublich viel Vielfalt. Also ein Balkon, der groß ausgestattet ist mit ganz vielen Blüharten, die unterschiedliche Zeiten haben und das ist genau das Richtige für die Wildbienen. Und da würde sich eine Honigbiene gar nicht ranmachen, weil das viel zu wenig Tracht ist, die da für die akzeptabel wäre. Deswegen sind die sich auch gar nicht richtig in Konkurrenz.
Okay, und machen die das denn irgendwie auch anders als die Honigbienen? Du hast mir gesagt, sie sind auch anders ausgestattet oder wie sagtest du vorhin?
Ja, es gibt ganz unterschiedliche Bienen. Wir haben ja mehrere hundert verschiedene Bienenarten und da ist es auch so, dass einige auf ganz spezielle Tracht gehen. Zum Beispiel, dass der Rüssel bei einigen so lang ist, dass sie überhaupt erst in die Blüte reinkommen, wo eine Honigbiene gar nicht rankommt zum Beispiel. Das ist ja auch ganz wichtig. Oder wie bei der Hummel, die von hinten die Blüte aufbeißt und dann von hinten an den Nektarvorrat kommt und sich damit nicht in die Blüte reinquengeln muss. Das ist natürlich wichtig. Und so haben viele Bienen einfach ihre unterschiedlichen Arten, beziehungsweise auch ihre Vorlieben für bestimmte Pflanzenarten und sind dann auch angewiesen oder sind tatsächlich in einer Symbiose mit einer Pflanze und machen es möglich, dass die Pflanze dadurch überhaupt nur überlebt, dass die entsprechenden Insekten da sind. Zum Beispiel, man weiß es bei den Tomaten, dass sie unbedingt von Hummeln bestäubt werden muss.
Okay, also wir achten auf die Hummeln, damit wir Tomaten haben. Wir achten auf die Honigbiene, damit wir Äpfel und Birnen haben. Wir achten auf die Wildbiene, weil sie mindestens Vogelfutter ist und für die Artenvielfalt auch bei den Vögeln sorgt. Wir beide beobachten den Holger Geritz in Facebook und sind fasziniert von seiner Artenkunde. Irgendwo in der Wesermarsch. Holger, irgendwann kommen wir mal zu dir auf Besuch.
Auf jeden Fall
ruft der Peter rein. Also, wir kennen ihn noch nicht persönlich, aber der kennt die Wildbienen fast mit Vornamen. Der pflanzt also bienenartengerecht eine Vielfalt an Wildblumenarten, die wir heute gar nicht mehr kennen oder die gerade noch am Straßensaum blühen, wo sie nicht zu früh gemäht werden. Und das ist so schön. Ich sage euch den Namen noch mal Holger und der Nachname ist Geritz, G-E-R-R-I-E-T-S. Ich glaube, er hat auch inzwischen ein Naturforum in Facebook in irgendeiner Gruppe geöffnet und berichtet dann immer, was er in seinem Garten so sieht. Hervorragend. Sonst noch was zu Wildbienen in dieser Runde oder brauchen wir Musik?
Oh, da kann man noch ganz viel erzählen, wie sie ihre Gelege anlegen und. Aber
das macht man.
Ja, das wollen wir gleich nochmal machen.
Okay, wir machen Musik. Wir streiten noch ein bisschen, was wir jetzt sagen. Lass uns mal in dieser zweiten Stunde noch die Wildbienen in den Blick nehmen und die Arten, die du kennst.
Ja, ganz, ganz große Arten, die wir kennen, ist hier der Plüschmaus. Ne? Das ist unsere typische Hummel, die, was ich eben ja auch schon sagte, für ganz spezielle Bestäubungen da sind. Zum Beispiel bei den Tomaten ist es ganz wichtig. Aber ganz wichtig ist auch zum Beispiel die Sandbiene. Das erlebt man häufig auf Spielplätzen, dass die in die Sandkästen geht. Da schwirren da hunderte von Sandbienen über dem Spielareal und graben sich ihre Kanäle nach unten, um dort die Brut abzulegen. Das erlebt man immer wieder im Sommer. Schade, dass dann danach der Spielplatz wieder freigegeben wird und damit geht die ganze Brut kaputt. Denn normalerweise ist es wichtig, dass diese Brut dann über den Winter dort geschützt wird und nicht, dass danach wieder Kinder drauf rumspielen oder Erwachsene dort das Areal betreten dürfen.
Interessant, okay. Und wenn man sowas sieht und sich mit den Wildbienen gemein machen möchte, wie kann man sich da verständigen? Wen ruft man an? Wem sagt man Bescheid?
In den meisten Fällen ist die untere Naturschutzbehörde vom Landkreis bzw. von der Stadt dafür zuständig. Die haben entsprechend auch die Spezialisten dafür, die dann auch wissen, wen sie dort rufen können. Wenn die Gemeinde, zum Beispiel bei mir Gemeinde Sande, die wissen dann, dass sie mich anrufen und dass wir uns da gemeinsam treffen und dann eine Lösung dafür suchen. Wir haben auch oft genug schon tolle Lösungen gefunden mit der Gemeinde. Leider ist der Bürger manchmal sehr uneinsichtig und entfernt denn die Absperrung, weil er seine Interessen dann doch wieder in den Vordergrund stellt. Problem dabei ist halt, die Wildbienen sind unglaublich wichtig für die Vielfalt an Bestäubung, was die Honigbiene zum Beispiel nicht leisten kann.
Okay, also wenn du einen Apfel essen möchtest, lieber Bürger, und die Honigbiene war nicht da und die Wildbiene verrichtet den Dienst der Bestäubungsleistung, dann achte auf ihre Nachkommenschaft.
Ja, wir sehen es ja schon daran, dass die Apfelblüte auch dieses Jahr, die war so früh, weil es sehr warm war. Da waren die Honigvölker, aber Honigbienenvölker noch nicht unterwegs. Aber die Hummeln waren schon unterwegs. Das heißt, die Wildbiene Hummel hat schon die Apfelbestäubung gemacht zu einer Zeit, wo die Honigbiene da noch gar nicht großartig am Start war.
Und wo wohnt die Hummel, muss ich dich mal fragen. Ich glaube, die hat eine tolle Koalition mit einem anderen Tier, oder?
Ja, das andere Tier ist nicht ganz so begeistert, weil die Hummel geht häufig sehr gerne in alte Mäusebauten rein. Das heißt, sie braucht diesen Kanal runter in diese Höhle, die eine Maus anlegt und vertreibt aber auch mitunter schon Mäuse, die eingezogen sind. Also es kommt schon vor, dass sich die eine oder andere Maus eine neue Unterkunft suchen muss, weil eine Hummelkönigin eingezogen ist, hat gesagt, ich bleibe jetzt hier und ich behalte das für uns.
Okay, und bei Hummelkönigin ist es wieder was Staatenbildendes, glaube ich. Wie groß werden Hummelvölker?
Das ist auch abhängig davon, welche Art von Hummel ist. Wir haben hier etwa 30 verschiedene Arten, die wir hier oben in unserer Region haben. Die häufigste zurzeit ist die Erdhummel, die mit dem weißen Plüschmaus. Aber wir haben ganz viele und da sind es Völkerzahlen zwischen 300 Tieren, aber auch schon mal bis 1000 Tiere, wenn es ein richtig großes, starkes Volk geworden ist. Das kommt auch ein bisschen auf die Tracht drauf an und der Platz.
Also Tracht und Platz. Und jetzt muss ich noch ein Wort übersetzen für alle, die nicht aus dem Norden kommen. Plüschmors. Kannst du das bitte nochmal in Hochdeutsch erklären, Peter?
Ja, Plüschmors ist im Endeffekt die Hummel. Das ist das plattdeutsche Wort für Hummel. Plüsch, eben dieses Plüschige. Und weil eine Hummel halt sehr fellbesetzt ist und deswegen übrigens auch früher fliegen kann, weil die nicht so kälteresistent ist, weil die nicht so kälteunempfindlich ist, kann die halt durch ihren Fell schon viel früher fliegen und deswegen heißt die bei uns auch gerne Plüschmors.
Okay, und man kann unterschiedliche Farben an den Hinterleibern erkennen und dann ist es ein weißer Plüschmors, der weist auf die Gartenhummel.
Die Erdhummel, die kleine oder die große Erdhummel, die Bombus terrestris.
Bombus terrestris, Bombus terrestris. Hier ist die Sendung des Netzwerks Energiedrehscheibe im Bürgerfunk von Radio Jade, heute mit einer Sondersendung am Pfingstmontag. Jo, wir wollen noch mal reden, wie kann man denn eine Wildbiene überhaupt erkennen? Ich glaube, das ist ein Füllhorn, oder?
Ja, das ist nicht nur ein Füllhorn, das ist unglaublich schwer, weil es gibt einfach so viele. Es fängt schon mal damit an, dass es Bienen gibt, die sich verhalten wie Wespen und auch aussehen wie Wespen. Es gibt Wespen, die aussehen wie Bienen und da ist es schon das Problem. Dann gibt es ganz, ganz kleine Wildbienen, die sind nur 0,4 Zentimeter groß, also nur 4 Millimeter. Und es gibt eben ganz große, die Tauben, das Taubenschwänzchen zum Beispiel, das sieht aus wie ein kleiner Kolibri, ist aber tatsächlich eine Biene. Es ist unglaublich vielfältig und es ist unglaublich schwer, das auseinanderzuhalten. Also selbst jemand, der viel mit der Materie zu tun hat, kriegt das alles nicht auseinander. Außer der Gerrit, den wir gerade eben ja schon angesprochen haben.
Holger heißt er, ja. Holger Gerrit. Ja. Ja, wunderbar. Das heißt, wir haben unterschiedliche Arten von Wildbienen. Stechen die auch, fragen dann die Laien?
Jede Biene kann stechen, außer sie ist männlich. Tatsächlich hat die Honigbiene da, sie gehört ja, ich muss tatsächlich sagen, die gehört auch zu den Wildbienen, auch wenn das nicht so gerne gesagt wird. Sie wird halt von uns Imkern gehalten, aber sie ist in Wirklichkeit tatsächlich immer noch eine wildlebende Biene, wo wir ein Auge drauf haben. Das ist die, die am meisten Gift spritzen kann und wo es spürbar ist, aber tatsächlich ist die Hummel die, wo es am meisten weh tut. Aber dafür sticht sie unglaublich selten. Also ich habe in meinem ganzen Dasein, wo ich mit Insekten zu tun hatte, nur 4 Stiche und einer davon war sogar ein bisschen harmlos. Aber tatsächlich kann jede Biene stechen, aber die meisten Wildbienen würden das gar nicht machen, weil sie viel zu beschäftigt sind mit ihrem Leben und dann vorankommen. Deswegen, ich wüsste nicht, dass ich schon mal jemanden getroffen hat, der gesagt hat, dass er von einer Wildbiene direkt gestochen wurde.
Okay, kannst du noch was zu den Körperformen sagen? Also wir haben jetzt gerade das Taubenschwänzchen gehört. Da könnt ihr mal eine Suchmaschine bedienen und Taubenschwänzchen eingeben. Die stehen also in der Luft und haben einen ganz langen Rüssel, glaube ich, ne? Wenn sie in besondere Blüten hineingeben. Kann man, glaube ich, beim Kalle auch sehen. Erich Heckelring 24, könnte mal rumfahren. Kalle Schmidt vom NABU, der hat da so einen wilden Garten. Und die ganz kleinen Bienen, 4 Millimeter, sagst du, und alle sehen unterschiedlich aus, oder?
Ja, ganz viel im Unterschied sind die Farben. Ne? Du hast vorhin ja auch schon mal gesagt, dass die Hummeln unterschiedliche Farbringe haben. Der Plüschmors, der mit seinem weißen Hinterteil, ist ja sehr auffällig. Aber es gibt eben ganz viele unterschiedliche Ringe da drin. Auch bei den weiteren Wildbienen, da gibt es welche, die haben mehr Fell, da gibt es welche, die haben weniger Fell. Einige, was ich eben auch schon gesagt habe, sehen aus, die machen Mimikry, die tun so, als wenn sie eine Wespe sind, sind aber in Wirklichkeit eine Biene, verhalten sich auch wie eine Biene. Manchmal kann man es daran erkennen, wie sie fliegen. Wespen erkennt man häufig daran, dass sie ein sehr hektisches Fliegen haben. Bienen sind eher wie vom Wind getragen, schweben so ein bisschen auf so einer Wolke, als wenn die ein bisschen was eingepfiffen haben. So, also die sind ein bisschen entspannter als die Wespenarten, die mir so bekannt sind.
Okay, ich habe noch Maskenbiene mal gelesen. Ich glaube, dann kann man sehen, dass die was im Gesicht hat. Wie könnte man denn, wenn man jetzt Laie ist und man findet so ein Tier und hat Interesse, das krabbelt immer wieder aus dem gleichen Loch rein, raus und wieder rein und man kann eine Kamera draufhalten. Hast du einen Tipp, ob man so eine gute App gibt, die man runterladen kann?
Ja, eine tatsächlich von einem maßgebenden Suchanbieter, der Unterfaktor heißt da, also der Teil, der das machbar ist, das heißt Lens.
Google Lens können wir schon sagen.
Achso, ich wusste nicht, dass ich das Wort google.
Naja gut, wir kennen ja die Suchmaschine selbst, also gibt die Suchmaschine plus Lens.
Genau, die nutze ich auch zum Beispiel selber gerne, weil die sehr schnell ein gutes Ergebnis liefert für das, was ich da vor der Kamera habe. Übrigens für alles, nicht nur für Insekten, sondern auch für Pflanzen und. Also das ist einfach so ein Universal, eine eierlegende Wollmilchsau im Endeffekt für sowas.
Ich muss nochmal, du bist nicht drauf vorbereitet, aber ich frage dich nochmal was. Also, Käfer, was ist denn ein Käfer? Der ist ja keine Wildbiene.
Nee, ein Käfer ist nochmal wieder, viele von denen gehören auch zu den Hauptflüglern. Mhm. Da gibt es auch ganz, nehmen wir mal den typischen Marienkäfer, aber da ist es auch wieder wichtig, genauso wie die Fliege. Die Fliege hat mitunter nur ein Flügelpaar und die Hauptflügler, die wir betrachten im Wesentlichen, haben zwei Flügelpaare, die sie zum Teil miteinander aneinander hängen können oder die sie auch einzeln haben, wie bei der Libelle. Da sieht man ganz deutlich die vier Flügel und bei der Biene sieht man das nicht, weil der kleinere hintere Flügel eingehakt ist in das Hauptflügelwerk.
Also, ihr merkt schon, die Zahl der Flügel zählen, genau hingucken, im Zweifel eine Suchmaschinen-App verwenden, sonst Peter fragen oder nochmal wiederkommen und uns irgendwann bäuchlings im Sommer in Kleinwangerooge liegen, um dann zu gucken, was da denn so krabbelt. Oder einfach mal irgendwo hinsetzen und beobachten, wo es einen sandigen Boden hat vielleicht. Ne? Gut, wir reden gleich mit euch noch ein bisschen, was ihr selber tun könnt, um Wildbienen in eurem Garten groß zu machen und zu halten. So, Stefanie Eilers hier vom Netzwerk Energiedrehscheibe im Bürgerfunk von Radio. Ja, Peter Bünting, Hautflüglerbeauftragter. So, wir wollen wissen, was kann ich tun, damit es den Kleinen in meinem Garten besser geht? Auf geht's.
Da müssen wir nachher nochmal die Knoten aus der Zunge machen. Hautflüglerbeauftragte. Ja, das Wichtigste, ich werde ganz oft, wenn ich unterwegs bin, von den Bürgern angesprochen, was kann ich denn machen? Eine der großen Sachen ist natürlich unglaublich viel Tracht reinbringen. Also viele verschiedene Pflanzen. Mein Leitspruch ist immer, den Garten bebunden, nicht nur begrünen. Rasen ist für jede Art von Insekten eine Betonwüste. Da brauchen wir nichts machen. Und das zweite große Thema ist auch Schlupf. Wo kann die Biene ihren Nachwuchs unterbringen? Und da sind Hohlkörper ganz wichtig, die länglich sind und zwischen 4 und 8 mm an Öffnung haben, die nicht ausgefranst ist, also wo die Flügel nicht kaputt gehen können. Diese Röhren müssen möglichst lang sein, also bis 20 cm lang sein, damit sie interessant sind. Das ist das Maximum, also 15 cm würden auch reichen. Aber es ist wichtig, dass sie eine gewisse Länge haben, weil, wie ich vorhin schon mal sagte, die Bienen im hinteren Teil die weiblichen Bienen anlegen, also den weiblichen Nachwuchs dort unterbringen und im vorderen Teil die männlichen. Wenn die Röhren zu kurz sind, wie das bei fast allen Nisthilfen, die man so im Baumärkten kaufen kann, dann werden nur männliche Nachwuchsschaffungen damit generiert. Und das ist ja das, was wir eigentlich gar nicht wollen. Also im Großen und Ganzen kann man sagen, das, was man bisher immer kaufen konnte, weil es auch durch Unwissenheit ist, ist eigentlich nicht so geeignet. Besser ist da hohle Holunder, Sträucher, die genutzt werden können, alles, was in dem Bereich ist, Bambus, alles, was irgendwo hohl ist, das darf gerne liegen bleiben. Einige Bienen brauchen das senkrecht, sodass die Öffnung nach unten offen ist, damit da auf gar keinen Fall was rein kann. Und viele Bienen brauchen das auch fast waagerecht, aber eben auch mit der Öffnung ein bisschen nach unten. Wichtig ist, dass der hintere Teil geschlossen ist. Wenn eine Röhre hinten auch nur ansatzweise offen ist oder da ein Bruch drin ist, also ein Knick drin ist, dann werden die nicht angenommen, weil in dem Augenblick, wo die Biene merkt, dass da Luft durchzieht, muss sie befürchten, dass von hinten an die Brut rangegangen wird und dann würde sie das vermeiden.
Okay, das heißt, wenn ich in meinem Garten ein Stängelgewächs habe und lasse das lange stehen im Winter, dann tue ich schon mal den Stängelliebenden baue ich denen schon mal ein Hotel. Und wenn ich dann sage, okay, ich muss das trotzdem abschneiden, weil es mir nicht passt oder es soll irgendwie ordentlich, es ist für mich keine Definition, aussehen, dann kann ich es aber hinlegen und zwar so, dass es trocken bleibt. Also ich sollte es vielleicht bündeln und aufhängen oder wie würdest du das machen?
Also es gibt mehrere Möglichkeiten. Natürlich ist Bündeln gut und da eben im Trocknen ableben. Vielleicht hat man irgendwie einen Heuschober oder eine Überdachung, wo man das unterlegen kann. Umso mehr, umso besser und möglichst mit der Ausrichtung Richtung Süden, sodass wenn die ersten Sommerstrahlen, also die ersten Sonnenstrahlen im Frühjahr draufstehen, dass die Brut dann auch schlüpfen kann. Das ist ganz wichtig, dass sie mitkriegen, wie die Jahreszeiten sind.
Okay, also dunkler Schuppen ist nichts, sondern es sollte irgendwo an hellem Licht sein, aber im besten Falle trocken. Okay, jetzt habe ich schon mal gesehen, dass man so eine Konservendose hernimmt, eine große Ravioli-Dose oder so, und die dann bespickt mit Halmen. Ist dann hinten geschlossen der Halm oder muss man den hinten noch irgendwo reinstecken, dass es dann hinten zu wäre?
Auch da gibt es viele Lösungen. Eine der wichtigsten Lösungen ist, das einfach so machen, dass es fixiert ist. Das kann man mit unterschiedlichen Sachen machen. Wir haben mal ausprobiert, unten Gips reinzumachen und dann einfach die Halme reinstecken. Wichtig ist, dass die Halme selber schon geschlossen sind. Also wenn man jetzt zum Beispiel ein Bambusrohr nimmt, dann ist da ja der Knoten, den man nicht wegschneiden sollte, der sollte dranbleiben, sodass der das Endstück bildet.
Vorhin sagtest du was von 4 bis 8 mm Durchmesser, müssen wir auf die Übung passt. 4 bis 8 mm Durchmesser, das ist ein Bambus ja eigentlich nie, der ist ja größer, oder?
Doch, es gibt auch den grünen Bambus und der ist relativ fein und der ist auch sehr glatt und gut zu schneiden. Also tatsächlich bietet der genug Möglichkeiten, ist leider nicht so lang, wie wir das möchten. Was auf gar keinen Fall geht, wir sehen das in vielen Insektenhotels, wird es ja umgangssprachlich gerne genutzt, also die Nisthilfe, dass da zum Beispiel Tannenzapfen drin sind oder Hohlräume, wo vorne ein paar Löcher drin sind. Das taugt gar nichts. Was bringt, ist zum Beispiel ein Stück Baumstumpf oder also ein Baumstamm. Aber dann muss das Loch, was dort reingebracht wird, von der Borke aus reingemacht werden und nicht von der Stirn oder von der Wurzelseite aus. Insekten wissen, in welche Richtung der Gang ist und würden das ungern annehmen, wenn es von der Stirnseite reingebohrt wird, weil es dann nicht durch die Schichten durchgeht und damit genug Schutz bietet.
Ach, meine Güte, was wir heute alles lernen. Gut, und da wir vorhin gehört haben, die Insekten nisten vielfach auch im Boden. Wenn ich einen Garten habe, schmeiße ich dann einen Haufen Sand hin, oder wie?
Ja. Einfach, tatsächlich der einfachste Weg ist, wenn man das leichtest machen möchte, dafür sorgen, dass möglichst viel Sand ist. Wenn man es ein bisschen besser macht, dann ist der Sand grobkörnig, damit er sich hakt. Und wenn man es noch besser macht, dann schafft man Steilkanten in diesem Sand, also tatsächlich Wellenrelief oder eben tatsächlich Abbruchkanten, damit die Insekten von der Seite aus waagerecht dort eindringen können, um einen gewissen Wetterschutz auch zu haben.
Na, also ihr merkt, ihr werdet zu Baumeistern für eure Freunde, die Bienen, die Mauerbienen, die Felsen, die Pelzbienen, also was gab's da vorhin alles? Verrückt viel. So, wir sind ganz kurz vor 20 Uhr heute Abend. Peter, ein Gruß an deine Freunde.
Ja, einen ganz lieben Gruß an alle Freunde, die ich habe, an meine Lebenspartnerin Wendy. Ich bin so glücklich mit ihr, muss ich tatsächlich immer wieder sagen. Das ist der Mensch, der mir am meisten bedeutet. Aber auch an die vielen Leute, die ich jetzt schon auf Wangerooge kennengelernt habe. Einen lieben Gruß darüber an die ganzen Menschen, die ich in der ganzen Bundesrepublik kennengelernt habe. Ich hoffe, das wird weit genug ausgestrahlt.
Du kannst das ja nachher nochmal verteilen.
Ja, genau. An alle, die sich mit Bienen und Wildbienen kümmern, bitte habt ein Auge darauf. Es ist unglaublich wichtig, weil auch unsere Existenz davon abhängt.
Mehr ist dazu nicht zu sagen. Auch unsere Existenz hängt von den Bienen und Wildbienen ab. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören heute am Pfingstmontag und wir hören uns wieder am 15.06. Dann geht es um die Rechte der Natur und unsere Ansprechpartnerin dann wird Karina Tschupor sein und zwar von 13 bis 15 Uhr am 15.06. den nächsten Sonntag. Ich sage herzlichen Dank für euer Interesse. Alles Gute.